Radio Magic City 6.
Nicht am Telefon, sondern am Telefon der Corona-Zeit, nämlich bei Zoom, bin ich jetzt verbunden mit Frau Julia Pflegel, Chefredakteurin des PTA-Magazins. Hallo, Frau Pflegel.
Hallo, Gerti.
So, Sie sind Diplompharmazeutin.
Ich bin Diplompharmazeutin und Apothekerin, genau. Ich habe im Osten studiert, in Halle. Und das Pharmaziestudium in der DDR schloss immer mit einem Diplom ab. Wenn ich das richtig weiß, ist das in der Bundesrepublik anders, freiwillig, glaube ich. Aber bei uns war das so, dass einem vierjährigen Studium eine einjährige Diplomphase folgte, in der ich recherchieren gelernt habe, unter anderem. Ja, und deswegen bin ich Diplompharmazeutin und approbierte Apothekerin.
Und Sie sind das natürlich geworden, weil Sie stammen aus Leipzig, wenn wir das richtig recherchiert haben. Und Sie waren im Kindergarten einer Hochschule, wo Ihre Mutter unterrichtet hat, angehende Pharmazeutinnen. Und deshalb hatten Sie das quasi schon fast mit der Muttermilch aufgesogen. Und dann gab es gar keinen anderen Berufswunsch? Oder wollten Sie zwischendurch auch schon mal Pilotin oder Traktorfahrerin werden?
Also ich wollte, als ich 9 war, wollte ich Kosmonaut werden.
Na bitte.
Also hier heißt es Astronaut. Und das war ein lang gehegter Wunsch. Dann wollte es ganz viele verschiedene Sachen werden. Apothekerin bin ich geworden, weil ich aus einer Apothekerfamilie stamme. Also mein Großvater, meine Großmutter, mein Vater, seine 3 Frauen und noch weitere Familienmitglieder sind Apotheker. Und die Schule, an der meine Mutter unterrichtet hat, das war die Pharmazieschule für die Ingenieurschule für Pharmazie. Das war weltweit einzigartig. In der DDR gab es den Pharmazieingenieur. Gibt es heute nicht mehr die Ausbildung. Die Schule ist heute eine PTA-Schule und heißt Ruth-Pfau-Schule. Allerdings bin ich tatsächlich da in den Kindergarten gegangen. Ja, genau.
Genau, aber wenn die Familie das schon auch schon alle vorgelebt haben, dann ja. Ist das natürlich auch schon mal was. Sie haben ihr Studium gemacht, Sie haben dann das Diplom gemacht. Mhm. Und haben Sie dann auch mal in der Apotheke gearbeitet?
Dann habe ich die DDR verlassen, vor dem Mauerfall. Exakt 9 Tage vor Mauerfall bin ich in den Westen abgehauen.
Ach, richtig, oder geflohen?
Ja, wie man Leipzig sagt, rübergemacht. Ich habe rübergemacht. Ja, richtig.
Ach,
geflohen.
Aber 9 Tage vorher, da war doch dann schon Ungarn die Botschaft. Das heißt, da war schon eigentlich abzusehen, es würde bröckeln oder nicht?
Nee. Also Ungarn war, die Botschaft war ein bisschen früher. Das war Prag, die Botschaft. Dann aufgrund der Botschaft Prag wurden wir ja dann, also durften wir ja dann für eine Zeit gar nicht mehr aus der DDR raus. Das war für mich so der letzte Anlass, dann zu sagen, nee, also das geht hier nicht so weiter. Also abzusehen, dass die Mauer fällt, aus meiner Sicht nicht. Nein, aus meiner Sicht, aus meiner damaligen Sicht, nein.
Und dann sind Sie also in den Westen gekommen. Mhm. Wohin?
Also ich bin nach Wiesbaden gekommen. Ich habe 10 Jahre in Wiesbaden gelebt und dort auch 10 Jahre in der Apotheke gearbeitet. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Da habe ich auch noch in der Apotheke gearbeitet. Allerdings ging das ungefähr in Wiesbaden 93, 92 los mit der Arbeit für eine PTA-Zeitschrift, die ich dann später als Chefredakteurin übernommen habe. Und dann wurde das immer weniger in der Apotheke und immer mehr mit dem Journalismus. Und dann irgendwann war das eine Vollzeitstelle.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, Pharmazie, das haben Sie studiert. Mhm. Wo ist denn die Abgrenzung erstmal Pharmazie und Medizin? Denn da gibt es ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Überschneidungen, was so die Ausbildung betrifft.
Also Medizin ist keine exakte Wissenschaft im Gegensatz zur Pharmazie. Nein, das ist Pharmazie beschäftigt sich mit Arzneimitteln oder fast ausschließlich mit Arzneimitteln und ihrer Wirkung auf den Körper oder die Wirkung des Körpers auf das Arzneimittel. Medizin ist Krankheit und Gesundheit. Pharmazie und Medizin, natürlich überschneidet sich da einiges, aber wirklich, das sind 2 ganz unterschiedliche Paar Schuhe und im Grunde genommen könnten sich Apotheker und Ärzte oder Apothekerinnen und Ärztinnen gut verstehen, was manchmal der Fall ist, manchmal nicht.
Und zumindest in der alten Bundesrepublik und vermutlich auch heute noch, brauchte man für beides einen sehr, sehr guten Notendurchschnitt. Und ich glaube, Pharmazie war sogar noch tougher als Medizin damals.
Also es ist eigentlich ein furchtbar anstrengendes Studium, weil unglaublich viel gelernt werden muss. Also aus heutiger Sicht würde ich was anderes studieren, aber jetzt bin ich ja nun mal das.
Ist das wie Medizin, was ja auch mittlerweile, glaube ich, mehr als die Hälfte weibliche Studierende hat? Ist das bei Pharmazie auch so?
Also bei uns war das damals so, wir waren 90% Frauen und knapp 10% Männer. Wie das heute, wie der Anteil heute ist, das weiß ich nicht so ganz genau. Das hätte ich jetzt recherchieren müssen. Oh. In jedem Fall ist der Anteil der Frauen in der Apotheke höher als der der Männer. Deutlich höher als der der Männer. Ja. Bei den PTA ist es so, dass es fast 99% der PTA sind Frauen.
Es gibt ja diesen Spruch, den ich immer nervig finde, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also erstmal nervt mich das, dass da immer nur von Männern die Rede ist. Aber okay, gut, das scheinen ja sehr wissende Menschen zu sein. Jetzt hatten Sie schon gesagt, Sie sind Pharmazeutin und Apothekerin. Das ist nicht identisch.
Also ehrlich gesagt habe ich mich mit diesen Unterschieden nie so wirklich befasst. Ich denke, dass es darauf hinausläuft, wenn man das zweite Staatsexamen hat, ist man genau genommen Kandidat der Pharmazie oder Pharmazeut. Eigentlich kann man das so auch nicht sagen. Apotheker ist man dann, wenn man die Approbationsurkunde in den Händen hält. Das ist in der Regel nach einem Jahr Praktikum in der Apotheke der Fall.
Ah, das heißt,
also
das
approbierter ist Apotheker, ja, ohne das können Sie gar nicht arbeiten. Also zumindest nicht in der Apotheke und auch nicht in der Industrie.
Vergleichen wir es jetzt mal mit dem Lehramtsstudium. Mhm. Dann machen Sie das Referendariat. Und dann sind Sie, haben Sie, also Sie machen ja vorher Ihr Studium, dann machen Sie Ihr Referendariat und dann sind Sie die fertige Lehrerin. Und Sie haben Pharmazie studiert, dann haben Sie das eine Jahr in der Apotheke gearbeitet, nennen wir das jetzt das Apothekenreferendariat und danach sind Sie Apothekerin. Kann man das ungefähr so sagen?
Ja, Sie sind Apothekerin, genau, wenn Sie die Approbationsurkunde haben. Also Ihre Berufserlaubnis ist die Approbationsurkunde, genau. Ja.
Alles klar. Ich nenne ja eigentlich alle Leute im weißen Kittel, die ich in der Apotheke drin sehe, immer, das ist die Apothekerin, das ist der Apotheker, wie Sie schon sagen, eigentlich meistens die Apothekerin. Aber das sind ja gar nicht alles Apothekerinnen. Die Apothekerin ist die Chefin, oder? Weil die darf den Laden besitzen.
Genau, Sie dürfen eine Apotheke nur besitzen bzw. leiten, wenn Sie Apotheker oder Apothekerin sind. Eine PTA darf das nicht. Die PTA arbeitet, so sagt es das Gesetz, unter der Aufsicht des Apothekers. Das hören die PTA nicht gerne zu Recht, weil sie natürlich auch sehr selbstständig arbeiten können. Aber gesetzlich festgelegt ist eben diese Formulierung unter Aufsicht. Ja. Wem Sie in der Apotheke meist begegnen, sind wohl häufig PTA. Also es gibt so eine Statistik, dass 80% der Kundenkontakte in der Apotheke erstmal mit der PTA stattfinden.
Und PTA heißt pharmazeutisch-technische Assistentin.
Genau.
Und wenn man sagt Apothekenhelferin, gibt es das überhaupt?
Apothekenhelferin, den Beruf gibt es nicht mehr. Die heißt heute verwirrenderweise pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, gehört aber nicht zum pharmazeutischen Personal. Also in der Apotheke gibt es pharmazeutisches Personal und nicht pharmazeutisches Personal. Und die frühere Apothekenhelferin, heutige PKA, gehört zum nicht pharmazeutischen Personal. Die darf also keine Arzneimittel verkaufen. So, im überwiegenden Teil macht ihr das Backoffice.
Und mehr können mir da nicht begegnen. Das heißt,
oh, dann können Ihnen noch, naja, also es gibt den Apothekeninhaber, der kann Ihnen begegnen. Es kann Ihnen die angestellte Apothekerin oder der angestellte Apotheker begegnen, ach, die PTA.
Auch noch, die keine eigene haben, aber die Approbation haben.
Also wenn Sie eine Apotheke haben, die, sage ich mal, 55 Stunden die Woche auf hat, kommen Sie ohne einen Approbierten nicht aus, weil in der Apotheke muss immer ein approbierter Apotheker anwesend sein. Sonst muss die Apotheke zumachen.
Das heißt, entweder beuten Sie sich selbst total aus oder Sie holen jemand zweiten dazu. Außerdem können Sie auch mal in Urlaub fahren. Und
wer ist zum Beispiel. Gut, zu haben. Im Urlaub dürfen Sie sich vertreten lassen. Da ist es ganz interessant, dass die Pharmazieingenieure für 4 Wochen den Apotheker vertreten dürfen. Eine PTA darf das nicht.
Ich bin wieder da, ich spreche mit Frau Julia Pflegel. Jetzt sage ich Chefredakteurin von das PTA-Magazin, weil es jetzt darum gehen wird. Und Sie haben sich gewünscht, I wish I was a punk rocker. Das sind Sie aber nicht geworden. Wieso dieses Lied?
Ach, es gibt diese wunderschöne Serie Californication. Und da singt die Tochter von dem Paar die Namen, also von dem hauptagierenden Paar, irgendwann mal dieses Lied. Und ich fand das so toll. Fand es einfach super schön, dieses Lied.
Ja.
Ansonsten wäre Punk jetzt nichts für mich.
dafür das PTA-Magazin. Mhm. In der Selbstbeschreibung, im Fokus der Zeitschrift steht das berufliche Informationsbedürfnis der PTA in der öffentlichen Apotheke. Also etwas anderes ist das als diese Apothekenzeitschrift, die ausliegt, die ich mir als Kundin mitnehmen kann. Mhm. Das ist jetzt aber keine Fachzeitschrift, sondern ein Fachmagazin.
Es ist eine Fachzeitschrift, die sich Magazin nennt. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, das sind die Kundenzeitschriften. Und wir sind eben für die Leute hinter dem Handverkaufstisch, wie das so schön gestelzt heißt. Wir sind die Fachzeitschrift, genau. Ja.
Und warum haben die vom Julius Springer Verlag oder Springer Medizin Verlag, heißt das, glaube ich, auch noch
als Ausgabe, genau.
Warum haben die gesagt, wir brauchen jetzt diese Fachzeitschrift für PTA?
Ja, die haben vor, wir werden dieses, nächstes Jahr werden wir 15 Jahre alt. Das PTA-Magazin ist dort gegründet worden in dem Verlag. Die haben irgendwann das Bedürfnis gespürt, eben sich in Richtung Apotheke zu öffnen.
Und haben die Leute, die in der Apotheke arbeiten, auch das Bedürfnis, dass sie eine Fachzeitschrift brauchen?
Ja, sonst wäre ja meine Arbeit umsonst. Wir haben natürlich eine Reihe von Fachzeitschriften in der Apotheke, die auch durchaus miteinander konkurrieren. Fachzeitschriften sind aber nach wie vor, das zeigen die Umfragen immer wieder, das Informationstool schlechthin. Also zuerst wird wirklich in die Fachzeitschrift geguckt. Wenn es denn auch viele andere Angebote rundherum gibt, auch wir haben ja ein Portal und auch wir sind auf Instagram und Facebook, aber die Fachzeitschrift ist sozusagen, ja, das ist halt Print und Säule.
Wenn ich jetzt PTA wäre, dann abonniere ich das PTA-Magazin, kriege das, wie Sie sagen, Anfang des Monats per Post zugeschickt. Mhm. Und dann erfahre ich allgemeine Themen oder irgendwas Aktuelles. Wahrscheinlich Corona wird bei Ihnen Thema gewesen sein, jetzt im Sommer vermutlich so Dauerbrenner-Themen wie Zecken und Milben, weil dann ja viele Leute in die Apotheke kommen, die da Hilfe brauchen.
Ja, das kann man so sagen. Corona ist, haben wir eher online gespielt. Da wir ja nur einmal im Monat erscheinen, hat sich das ja also gerade in der Hochzeit quasi täglich selbst überholt. Ja, und ansonsten haben wir diese klassischen Themen der Selbstmedikation, also mit denen der Probleme oder Krankheiten oder Symptome, mit denen die Menschen in die Apotheke kommen. Das ist ein Teil. Und ein anderer Teil ist Basiswissen, also immer wieder Wissen aufzufrischen über Medikamente, über Krankheiten, über Wirkstoffe. Über
Selbstmedikation hätte ich gedacht, das ist, wenn ich merke, ich habe das und das Symptom, ach, dann gucke ich mal in meine Schublade, was finde ich da, dieses Gel, das müsste ich da jetzt drauf tun können. Mhm. Ist das Selbstmedikation oder auch, wenn ich andere berate?
Na, Selbstmedikation ist, wenn Sie in die Apotheke gehen, Ihr Symptom schildern, dann die Creme kaufen. Ah. Klar, wenn Sie die dann wiederverwenden zu Hause, ist das auch Selbstmedikation.
Ah, das also, heißt Selbstmedikation heißt, ich gehe nicht zu einer Ärztin, sondern gehe direkt in die Apotheke und
kaufe mir was.
Gut, und da kommt wahrscheinlich jetzt das ins Spiel, was Sie gesagt haben, dass eine PTA unter der Aufsicht von einem Apotheker oder Apothekerin nur agieren darf. Dürfen die offiziell mir dann gar nichts empfehlen, wenn ich sage, ich habe hier diese vielen Stiche?
Doch, das dürfen die natürlich. Diese unter Aufsicht arbeiten ist einfach die Rechtsform, kann man vielleicht so sagen. Ja, weil ohne Anwesenheit des Apothekers gibt es ja die Apotheke nicht. Aber natürlich berät und darf die PTA Ihnen das empfehlen. Das lernt sie ja in ihrer Ausbildung. Die beliefert ja auch, oder wenn Sie mit einem Rezept in die Apotheke kommen, dann gibt Ihnen die PTA ja auch die Medikamente, die auf dem Rezept stehen und sagt Ihnen, wie Sie die anwenden sollen und was der Arzt zur Dosierung aufgeschrieben hat und so weiter und so fort.
Und wenn die Medikamente von Ihnen in der Apotheke, also von den Leuten in der Apotheke selbst angerührt werden, irgendeine Salbe zum Beispiel. Wer macht das? Darf das auch die PTA?
Ja, das ist ein klassisches Feld der PTA. Das ist ein ganz klassisches Feld der PTA. Das ist die Rezeptur. Da hat sich, also wenn ich das vergleiche mit den Zeiten, in denen ich Rezeptur gemacht habe in der Apotheke, hat sich unfassbar viel geändert. Also das ist auf ein sehr, also wirklich sehr hohes Niveau gestellt worden, was die Anforderungen betrifft. Was man da wissen muss, welche Wirkstoffe passen zusammen, welche Grundlagen kann man nehmen und so weiter und so fort. Da arbeitet sie die PTA natürlich in der Regel nach der Anweisung des Arztes, der das ja auf einem Rezept aufschreibt. Aber sie muss schon in der Lage sein oder sollte in der Lage sein zu erkennen, wenn jetzt der Arzt zum Beispiel den Wirkstoff 10-fach überdosiert hat. Ja? Es ist die Aufgabe der PTA, das auch zu sehen, ja. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte heute keine Rezeptur machen. Nicht, ich könnte einen Tee zusammenmischen vielleicht noch. Ich könnte die Salbe rühren, aber dafür gibt es heute auch Automaten. Aber das ist ein ganz spezifisches Feld der PTA, die Rezeptur.
Aber das ist ja eigentlich auch toll. Wir hatten vor längerer Zeit mal einen Chemiebaukasten vorgestellt.
Ach, herrlich.
Ja, und das fand ich ja so enttäuschend, denn als ich ein Kind war, hatte ich einen ganz tollen von Cosmos, Alchemist 2000, der ganz tolle Chemikalien enthielt. Das ist alles verboten heutzutage.
Ja, das glaube ich sofort. Die schönen Sachen sind verboten.
Da war überhaupt nichts mehr drin. Und dann machte man irgendwas mit Backpulver. Furchtbar langweilig. Und bei mir war wirklich das Tolle, dieses Kaliumpermanganat und sonst was. Ich habe mich damit auch nicht vergiftet, aber es ist jetzt nicht mehr erlaubt. Also warum das Ding Chemiebaukasten hieß, da war überhaupt nichts mehr dabei. Und ich fand das eigentlich sehr klasse. Mir hatte das sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Sie jetzt sagen Rezeptur, das ist ja genau das. Das ist ja eigentlich sehr cool, nicht? Ja. Also das macht die PTA auch. Was darf sie denn nicht?
Ja, sie darf nicht in die Apothekerin oder den Apotheker vertreten.
Ich vermute, meine PTA verdient weniger als eine Apothekerin.
Ja, durchaus.
Eben, genau. Das hat mit der Verantwortung zu tun?
Ja. Okay. Gut, das hat sicher mit der also in allererster Linie damit zu tun, dass eine PTA eine 2,5-jährige Berufsausbildung hat und ein Apotheker studiert, also ein Hochschulstudium hat. Und natürlich hat das was mit der Verantwortung zu tun. Allerdings muss man sagen, die Apotheken haben große Probleme, PTA zu finden, weil es einfach eine Nachwuchsproblematik gibt. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass eben eine PTA, naja, nicht wirklich gut verdient. Ich kann Ihnen den Gehaltstarif raussuchen, das habe ich jetzt nicht.
Nein, das muss nicht.
Also es ist, ich sage mal so, wenn wir jetzt sagen, wir fordern 12 Euro Mindestlohn. Also eine PTA verdient am Anfang nach einer 2,5-jährigen Ausbildung, die sie vielleicht auch selber bezahlt hat, weil es gibt private und staatliche PTA-Schulen, verdient die 12,45 Euro die Stunde.
Wow, okay.
Muss man mal einfach so ins Verhältnis setzen.
Aber das sind diese ganzen, ich sage jetzt mal diese ganzen Frauenberufe. Ich
hatte mal eine Assistenzberufe, ne? Frauenassistenzberufe.
Absolut. Jetzt komme ich nochmal den Sprung zu Corona. Hm? Wenn jetzt Frau Ziesek, Professor Ziesek, bei sich in der Arbeitsgruppe, hat sie ja auch Leute, die im Labor arbeiten und so weiter, das könnte auch eine PTA machen.
Das kommt jetzt darauf an, was das für Arbeiten sind. Aber grundsätzlich ist natürlich eine PTA mit Labor und ja, mit Labor vertraut. Aber ich nehme mal an, da wird eher dann, ich weiß nicht, wie das heute heißt, wir haben früher Laborantin gesagt.
Ja.
Eher eine Laborantin.
Aber die könnte in der Pharmaindustrie arbeiten.
Ja, die könnte in der Pharmaindustrie arbeiten. Das tun auch viele PTA. Außerhalb der Apotheke gibt es für PTA durchaus Aufstiegsmöglichkeiten. Innerhalb der Apotheke eben nicht. Die PTA kann sich noch fortbilden, das tut sie sowieso, oder viele tun das. Sie kann sich weiterbilden, da gibt es relativ wenig, also wo man tatsächlich einen Titel erwirbt. Es gibt zum Beispiel eine Weiterbildung zur PTA für Onkologie, also die dann in Apotheken arbeitet, wo Krebstherapeutika hergestellt werden. Dann verdient sie sicherlich mehr. Das liegt aber alles immer im Ermessen des Chefs, ne?
Was er ihr sozusagen zugesteht, was sie
machen kann, ja. Also ich sage mal, Chefs, die clever sind, die bezahlen ihre PTA sowieso heute weit über Tarif.
Klar, wenn die Mangelware sind, dann weiß ich hole sie zu mir. Und Apotheken laufen ja immer gut, kann man wahrscheinlich sagen.
Oder? Kann man so nicht sagen, aber ich weiß, dass das so ein Urteil in der Gesellschaft oder dass das so eine Meinung ist, die in der Gesellschaft vorherrscht, das kann man aber nicht sagen. Also ich glaube, etwa ein Drittel der Apotheken laufen schlecht bis gar nicht. Die laufen, weil sie noch im eigenen Haus sind, keine Miete zahlen, der Besitzer oder die Besitzerin sich selber ausbeutet. Und dann gibt es halt andere, die sehr, sehr gut laufen. Das ist eigentlich wie in jedem. Also letztlich ist die Apotheke ein Einzelhandelsgeschäft.
Ja. Und die haben aber das schlechtere Image, denn man sagt ja Apothekenpreise.
Genau. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden.
Nein, natürlich nicht. Es ist ja auch immer wieder so ein sozialer Kontakt für Leute, die hingehen. Gerade wenn sie krank sind und verunsichert, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Die Apotheke ist wirklich, also die hat wirklich eine hohe soziale Funktion. Also da gibt es Stammkunden, also jeder, der in der Apotheke arbeitet, kennt die. Da gibt es Stammkunden, die wirklich jeden Tag kommen.
Ach.
Häufig sind das einfach ja, Frauen, die ihre Männer verloren haben oder auch die ihre Männer pflegen. Oder ich kenne es aus meiner Arbeit in der Apotheke in Wiesbaden. Also wir haben wirklich Kundinnen gehabt, die jeden Tag gekommen sind.
Und haben die jeden Tag was gekauft?
Nicht unbedingt. Dann kann man ja auch was abholen, was man bestellt hat, oder man holt die Kundenzeitschrift ab oder ja, oder man kauft was Kleines. Also es ist einfach, es ist gerade, wenn Sie jetzt in einer dörflichen Apotheke arbeiten, also eine Apotheke in der Lauflage oder in einem Einkaufszentrum hat sicherlich jetzt nicht ganz so viele Stammkunden, wie wenn Sie auf einem Dorf mit 2000 Einwohnern sind, wo Sie wirklich jeden kennen. Aber trotzdem, also das, ja, hohe, hohe soziale Funktion der Apotheke.
So, wir sind wieder da. Ich spreche mit Frau Julia Pflegel und jetzt kommen wir wirklich darauf. Chefredakteurin vom PTA-Magazin. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind da über die Jahre nach Ihrer langjährigen Tätigkeit als Apothekerin reingerutscht, erst mit ein bisschen und dann immer mehr und jetzt Vollzeit sind Sie Chefredakteurin und ich sage mal, das PTA-Magazin ist ein Paket. Es gibt es als Zeitschrift aus Papier, kann man in die Hand nehmen.
Ja.
Es gibt aber auch noch das Online-Angebot vom Magazin. Dann sind Sie natürlich in den sozialen Medien vertreten. Mhm. Und es gibt auch noch den Podcast PTA Funk.
Ja. Ja, das ist genau richtig. Der Podcast PTA Funk ist unser neuestes Baby. Das wurde am 29. Mai letzten Jahres geboren. Und ja, ist jetzt schon ein bisschen so in der Pubertät, sagen wir mal.
Ja, auch sehr schön. Sie haben immer ein Schwerpunkt-Interview. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, was ich sehr gut finde, dass er eben nicht so vollgepackt ist wie das Magazin, wo Sie ja eine große Vielfalt von Themen behandeln. Jetzt wird das Magazin rausgegeben in einem Ort, den ich nicht kannte, Neu-Isenburg.
Neu-Isenburg, ja.
Aber da wohnen Sie nicht, Sie wohnen ja in Berlin.
Ich wohne in Berlin, meine Redaktion und auch meine Chefin sitzen in Neu-Isenburg, das ist bei Frankfurt.
Ah,
das ist einer der, also unser Verlag hat, ich meine jetzt 5 oder 6 Standorte in Deutschland und einer ist eben Neu-Isenburg, denn dort sitzt die Ärztezeitung, das ist die einzige Tageszeitung für Ärzte in Deutschland. Ja, und da sitzt eben auch, ja, da wird die Zeitschrift produziert, also nicht produziert, nicht gedruckt, sondern dort sitzen die Redakteure und dort sitzt auch das Online-Team und auch die Grafik sitzt in Neu-Isenburg.
Nur
ich bin in Berlin.
Ja, das heißt, sind Sie nicht so erforderlich vor Ort, oder?
Das hat sich einfach im Laufe der Zeit so ergeben. Ich bin vor Corona tatsächlich alle 2 Wochen 3 Tage in Neu-Isenburg gewesen. Ja, dann kam Corona und wir haben alle gelernt, ne, mit Zoom und anderen Programmen umzugehen. Und das hat eigentlich auch vieles, also wir haben eigentlich in der Pandemie mehr kommuniziert als vorher.
Und als Chefredakteurin sind Sie ja verantwortlich für den Inhalt von einem Heft. Wie viele Seiten hat Ihr Magazin?
Zwischen 80 und 120.
Das ist ganz schön dick.
Ja, das ist ganz schön viel. Mhm.
Und Sie stellen das inhaltlich komplett zusammen, natürlich nach Absprache mit der Redaktion, aber Sie gehen auch immer in die Vorarbeit und sagen, hier Planung, wie wäre es damit für das nächste Heft, fürs übernächste? Wer kann sich da mal dran setzen? Oder stelle ich mir Sie als eine Art Dirigentin vor? Oder was ist Ihre Aufgabe hierbei?
Dirigentin mit Arbeit an der Basis.
Dirigentin, also, die auch ein Instrument spielt?
Mehrere, ja, genau.
Oh, okay.
Nein, also das machen wir. Wir planen immer relativ weit voraus. Das mache ich mit meinem Team zusammen. Also wir haben einen Teil des Heftes ist relativ weit vorausgeplant und ein anderer Teil entsteht situativ, also nach Themen, ja, die sich anbieten oder ja, die gerade en vogue sind.
Und das richtet sich ja an PTA.
Und genau.
Wir haben ja schon gesagt, dass deren Situation in der Apotheke nicht die optimale ist, was jetzt Bezahlung und so weiter betrifft, aber ansonsten ist es natürlich wahrscheinlich eine sehr erfüllende Arbeit, was Sie dort machen können.
Kann man, glaube ich, für viele so sagen. Ja, kann man, glaube ich.
Sind Sie in irgendeiner Weise parteiisch als Magazin oder sagen Sie, wir liefern euch nur Informationen, wir rufen jetzt natürlich nicht gerade zum Arbeitskampf auf?
Wir sind unparteiisch.
Ja.
Wir sind unparteiisch und also wir haben Wir informieren natürlich oder wir geben Informationen des Berufsverbandes der PTA, der heißt BVPTA, weiter und auch der Gewerkschaft aller Mitarbeiter in der Apotheke, das ist die ADEXA. Die haben jeweils eine Seite bei uns im Heft. Dort haben sie ihr Thema, platzieren sie ihr Thema. Und ich bin in der Tat letztens angerufen worden von einem Apotheker und als rote Socke beschimpft worden und auch als parteiisch beschimpft worden. Und das mir, ja, mit meinem Hintergrund, rote Socke, weil wir eben die Informationen der Gewerkschaft weitergeben. Also der hat das nicht verstanden, dass das nicht unsere Meinung ist, sondern dass wir da informieren. Wir haben ja eine Informationspflicht.
Ja, und ich meine, Sie sagen ja, Sie halten für die Seiten bereit, dann ist das ja quasi wie eine Anzeige, wo dann Anzeige drüber steht, da weiß man, das ist jetzt die Seite der Gewerkschaft, das ist ja kein redaktioneller Inhalt.
Also der Absender ist völlig klar, ja.
Ja.
Also für einen, sag ich mal, mitdenkenden Mitbürger ist der Absender klar. Genau wie Sie sagen, ja, Anzeige und genau, aber genau. Gut.
Wie kommt Ihre, können Sie das erfahren ungefähr, wie kommt Ihre Zeitschrift bei den PTA an?
Natürlich sehr gut.
Nein, also haben Sie da, ich habe ja im Podcast mehrere Folgen gehört, da waren ja auch welche, also war eine zum Beispiel sehr nett mit zwei, die in der Ausbildung gerade noch sind, die so erzählten, wie das dann in den Bundesländern unterschiedlich ist und so, auch sehr schön. Vielleicht ja gerade für den Einstieg in den Beruf ist ja so eine Zeitschrift ganz toll und irgendwann arbeitet man. Also wissen Sie, wie Ihre Leserschaft sich zusammensetzt oder kann man das so gar nicht sagen, weil Apotheken Sie abonnieren und dann legen Sie sowieso hinten im Pausenraum aus, falls es sowas hoffentlich gibt.
Ja, falls es sowas hoffentlich gibt. Also es gibt natürlich Erhebungen aus einer Leseranalyse, aber da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber auslassen. Ich muss auch korrigieren, es ist nicht so, dass die Apotheken die Zeitschrift abonnieren, sondern es gibt auf dem Markt 4 Fachzeitschriften für PTA, die alle frei in die Apotheken geliefert werden. Also wir sind anzeigenfinanziert oder wir alle sind anzeigenfinanziert und liefern unsere Exemplare jeden Monat in jeder Apotheke Deutschlands.
Ah, wenn ich PTA wäre, ich muss sie gar nicht abonnieren?
Nein, Sie müssen es nicht abonnieren.
Ah, Sie sind dann da und dann kann ich Sie in der Apotheke lesen, was natürlich nicht geht, weil ich ja die ganze Zeit arbeite. Aber
Sie können es auch mit nach Hause nehmen. Also es gibt auch, Sie können es mit nach Hause nehmen.
Das ist sehr entspannt, wenn ich das mal so sagen darf, wenn Sie nicht um Verkaufszahlen buhlen müssen, sondern Sie liefern eine tolle Information und die stellen Sie für die kostenlos zur Verfügung.
Weil naja, ich sagte ja, wir sind werbefinanziert. Das heißt, wir müssen natürlich schon, wir sind nicht am Kiosk. Das ist klar, das meinen Sie, ne? Ja, wir sind nicht am Kiosk, aber natürlich konkurrieren wir mit unseren Mitbewerbern um die Kunden Anzeigen. Aus der Pharmaindustrie, um die Anzeigen. Ja, na, das ist ja ganz klar. Ja, und das ist keine einfache Aufgabe.
Wir sollten jetzt zum Schluss vielleicht noch, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, mal Ihre Webseite nennen, die zu finden sind. Das ist nämlich eine sehr originelle. Also sagen Sie mal, wie findet man die?
www.das-pta-magazin.de. Dito auf Instagram.
Und auf der Webseite findet man auch im Menü dann findet man auch den Podcast. Auf der Seite findet man auch die Verweis natürlich auf die sozialen Medien. Und da erfährt man dann alles Weitere. Und natürlich findet man den Podcast auch in den üblichen Podcast-Plattformen von Spotify und
Apple überhaupt. Und so weiter. Genau.
Gut, ich sprach mit Frau Julia Pflegel über das PTA-Magazin, aber noch viel mehr über die Welt der Apotheken, der Pharmazie, der PTAs. Wir sind ja immer noch in der Corona-Pandemie und natürlich haben wir da alle den Weg in die Apotheken gefunden. Hier bei uns in Berlin kriegt man ja je nach Bevölkerungsgruppe auch noch einen Gutschein für so und so viele kostenlose Masken oder man holte sich die Schnelltests. Apotheken waren da ja auch ein sehr großer Anlaufpunkt und jetzt gehen wir alle in die Apotheken um
unser Impfpass.
Also an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön, denn nicht nur die Virologen und Virologinnen waren für uns ganz wichtig in der Pandemie, natürlich außerdem noch die ganzen Apotheken. Und da können wir das vielleicht dieses Gespräch hier nutzen, um noch ein schönes Dankeschön an die ganzen Apotheken landauf und landabwärts zu senden.
Nicht zu vergessen natürlich die Hausärzte, die uns impfen.
Das kommt auch noch, natürlich.
Ach, vielleicht habe ich noch einen kleinen Nachsatz zu den Einsatzmöglichkeiten der PTA. Die sind natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch in den Impfzentren unterwegs.
Da dürfen die...
Ja.
Die dürfen impfen?
Nein, die dürfen nicht impfen, aber die bereiten den Impfstoff auf.
Okay, diese kleine Menge. Alles
genau.
Klar. Gut, Frau Pflegel, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir hatten die Webseite erwähnt, wir hatten die Podcasts erwähnt. Da möchte ich das natürlich auch nicht
versäumen
zu sagen, dass, wenn ihr erst später eingeschaltet habt und das Gespräch noch ganz hören wollt oder ihr wollt es sowieso nochmal anhören oder weiterempfehlen, natürlich wird auch diese Folge von uns wieder zu hören sein im
Audioportal Freier Radios, www.freie-radios.net.
Frau Pflegel, okay. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für Ihre neue Zeitung, für die
Zeitschrift.
Nächste Ausgabe.
Für die nächste Ausgabe, genau, die ist gerade im Entstehen. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, das Interview mit Ihnen machen zu dürfen. Eine ganz neue Erfahrung für mich.
Radio Magic City 6.